Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unser Hauptthema: die Maßnahmen des Bundesrats gegen den starken Franken. Der Bundesrat will 2 Milliarden investieren, um den Franken zu schwächen. Vor allem der Export- und der Tourismusindustrie will er unter die Arme greifen. Zudem soll einer Immobilienblase vorgebeugt und das Kartellgesetz revidiert werden. Geraldine Eicher fasst zusammen.
Ein paar Millionen hier, eine Handvoll da. Das war die bisherige Strategie des Bundesrats zur Schwächung des Schweizer Frankens. Nun ändert er die Strategie und wie. Er will 2 Milliarden Franken zur Stützung der Wirtschaft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen einsetzen. Denn, so Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann,
die Lage hat sich zugespitzt. In der Weltkonjunktur zeichnet sich eine Abkühlung ab und das sowohl in Europa wie auch in den USA.
Der Bundesrat hat bisher lediglich die Stoßrichtung der Maßnahmen festgelegt. Er will insbesondere der Exportindustrie und dem Tourismus helfen. Eine Arbeitsgruppe präzisiert nun, wo das Geld am besten eingesetzt wird. Das Parlament soll bereits in der Session nächsten Monat über ein Maßnahmenpaket mit Gesetzesänderungen entscheiden. Denkbar ist, dass die Exportindustrie von Sozialabgaben entlastet wird. Der Bundesrat will ferner das Kartellgesetz revidieren, damit harte Absprachen und Preisbindungen eingeschränkt werden. Damit hat der Bundesrat heute ein umfangreicheres Paket geschnürt als in der Wirtschaftskrise 2009. Auch die Nationalbank ist heute aktiv geworden. Sie erhöht die Geldmenge nochmals deutlich, innerhalb weniger Tage zum dritten Mal. Neu stellt sie den Geschäftsbanken Giroguthaben für 200 Milliarden Franken quasi gratis zur Verfügung. Bisher waren es 120 Milliarden Franken. Sollte der Franken weiter bedrohlich stark bleiben, stellt sie weitere Maßnahmen in Aussicht.
Geraldine Eicher, wir haben die Begründung des Bundesrats für die neuen Maßnahmen gegen den starken Franken, die ersten Reaktionen aus Politik und Wirtschaft und eine Einschätzung zu ihrer Wirksamkeit. Weitere Themen: die Anklage im Hariri-Prozess und ihre Auswirkungen über den Libanon hinaus. Die Charmoffensive von Präsident Obama und wie sie ankommt im amerikanischen Mittleren Westen. Und Yvonne, die Kuh, die ein Reh sein will. Wir analysieren sie mit dem Experten für Rinderseelen hier im Echo der Zeit. Zuerst die Nachrichten mit Stefan Wüthrich.
Die Bahnpolizei darf künftig Schusswaffen tragen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Er setzt die entsprechende Verordnung auf den 1. Oktober in Kraft. Damit können die Transportpolizistinnen und Polizisten, die ihren Dienst in Uniform verrichten, mit einer Feuerwaffe ausgerüstet werden, so wie dies in Deutschland, Frankreich und Italien Praxis ist. Der Verband Öffentlicher Verkehr begrüßt die Bewaffnung der Bahnpolizei. Damit trete nun eine einheitliche und juristische Regel in Kraft. Zurückhaltend reagiert die SBB. Sie verweist auf die Gefahr von Schusswaffeneinsätzen in vollen Zügen. Die Konzernleitung entscheidet im Herbst, ob SBB-Bahnpolizisten bewaffnet werden. Die Bern-Lötschberg-Simplonbahn BLS ist klar gegen den Einsatz von Schusswaffen in ihren Zügen. Die Berner Stimmberechtigten müssen im kommenden März noch einmal über die Höhe der Motorfahrzeugsteuern entscheiden. Der Regierungsrat hat angeordnet, dass der Urnengang wiederholt werden muss. Der Grund dafür: das Resultat vom Februar kann nicht mehr überprüft werden, da in insgesamt 30 Gemeinden über 18.000 Stimmzettel fehlen. Damit ist es nicht mehr möglich, dass nachgezählt wird. Eine Nachzählung angeordnet hatte das kantonale Verwaltungsgericht, weil das Abstimmungsresultat äußerst knapp ausgefallen war. Bei der Abstimmung hatte das Berner Stimmvolk beschlossen, die Motorfahrzeugsteuer um ein Drittel zu senken. In der Schweiz wird vorerst nicht über die Aufhebung der geltenden Rauchverbote abgestimmt. Die Interessengemeinschaft Freie Schweizer Werte hat für ihre Volksinitiative für ein liberales Rauchergesetz nicht genügend Unterschriften zusammenbekommen. Die Gruppe wollte mit der Initiative alle gesetzlichen Rauchverbote in der Schweiz aufheben. In der Gruppierung sind Werte, Privatpersonen und Vereine zusammengeschlossen. Sie kritisieren, dass der Schweizer Werteverband GastroSuisse ihr Anliegen nicht unterstützt habe. Die Papierfabrik in Balstal im Kanton Solothurn will 56 Arbeiter entlassen. Das ist die Hälfte der Belegschaft. Die verbleibenden Angestellten sollen für ein halbes Jahr 10% weniger Lohn erhalten. Die Firma begründet die Entlassung der Arbeiter vor allem mit dem starken Franken. Sie exportiere über 90% ihrer Produkte in den Euroraum und habe durch den starken Franken große Verluste erlitten. Wann die ersten Kündigungen ausgesprochen werden, ist noch nicht klar. Momentan läuft die Konsultationsfrist mit den Sozialpartnern. Das Sondertribunal für den Libanon hat die Anklageschrift gegen die mutmaßlichen Mörder des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri veröffentlicht. Angeklagt werden 4 Mitglieder der Hisbollah. Das Beweismaterial sei hinreichend für einen Prozess, teilte das Tribunal bei Den Haag mit. Die 4 Angeklagten, die aus den Reihen der pro-iranischen Schiitenbewegung Hisbollah stammen, dürften allerdings nicht leicht zu finden sein. Die libanesische Justiz hatte vor einer Woche erklärt, die Männer könnten nicht verhaftet werden, weil ihr Aufenthaltsort nicht bekannt sei. Angeblich sollen sie sich im Iran verstecken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.421 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.436 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 14,05 gehandelt, der Dollar zu 78,99 Rappen. Zum Wetter. Heute Abend und morgen scheint meist die Sonne. Am Nachmittag bilden sich in den Alpen größere Quellwolken und gegen Abend sind einzelne lokale Gewitter möglich. Es wird 28 bis 32 Grad heiß. Am Freitag ist es weiterhin ziemlich sonnig bei 27 bis 31 Grad. Zeitweise ziehen aber auch dichtere Wolkenfelder vorüber und es sind Platzregen und Gewitter möglich.
Dickes Polster gegen starken Franken, wie der Bundesrat die 2 Milliarden zugunsten der Wirtschaft begründet, wie Politik und Wirtschaft darauf reagieren und was die Geldspritze bringen dürfte. Dazu unser Schwerpunkt. Weiter, Gesichtsverlust für die Hisbollah, was die Anklage im Hariri-Prozess für den Nahen Osten heißt. Schalmeientöne für die Swing States, wie US-Präsident Obama den Mittleren Westen auf die demokratische Seite locken will. Dann.
Ich glaube schon, dass Kühe weitaus intelligenter, klüger und sensibler sind, als man ihnen das normalerweise zugesteht, wenn man von der dummen Kuh spricht.
Das Gespräch über Rindviecher im Allgemeinen und die ausgebüxte Kuh Yvonne im Speziellen. Und schließlich.
Tout le monde ici vit avec deux porte-monnaies, un en euro, un en franc suisse.
Wir leben mit 2 Portemonnaies, einem für Euro, einem für Franken. Die Nähe zu Genf ist für das französische Ferne Voltaire buchstäblich eine Bereicherung. Aber gerade das ist auch ein Fluch. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Die Export- und die Tourismusbranche haben in den letzten Wochen immer wieder und immer lauter geächtzt unter den Auswirkungen des starken Frankens. Der Druck auf den Bundesrat zu handeln wurde immer größer, umso mehr als die Interventionen der Schweizerischen Nationalbank es bislang nicht geschafft haben, den Franken zu schwächen. Jetzt hat die Regierung ihre Vorschläge also auf den Tisch gelegt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Während Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ein düsteres Bild der Weltwirtschaft zeichnete, bezeichnete er die Schweizer Volkswirtschaft noch als grundsätzlich gesund. Aber, so Schneider-Ammann,
aber die Wolken ziehen auf, das ist unverkennbar. Und der Bundesrat hat jetzt rechtzeitig sich entschieden, 2 Milliarden Schweizer Franken zur Stützung der Wirtschaft einzusetzen.
Dabei soll das viele Geld nicht an alle Unternehmen verteilt werden, sondern es sollen nur ganz spezifische Sektoren finanziell gestützt werden.
Das Paket setzt bei Unternehmen an, die unter der Frankenstärke am meisten leiden. Und diese Unternehmen sind zu finden im Bereich des Exports, im Bereich des Tourismus. Auch im Innovationsbereich wollen wir einwirken, das mit einer Ambition, dass wir langfristig das Land besser stellen. Das Gleiche gilt für die Forschung und wir haben auch eine Aktivität im Bereich der Infrastruktur identifiziert.
2 Milliarden Franken, ein beachtlicher Betrag für Schweizer Verhältnisse, die der Bund ganz grundsätzlich aus dem Überschuss 2011 speisen will, der voraussichtlich 2,5 Milliarden Franken beträgt. Wie genau der Bundesrat das Geld bereitstellen will und auf welcher rechtlicher Grundlage, das wollte der Bundesrat heute noch nicht kommunizieren. Bereits in der Herbstsession will er sein Massnahmenpaket aber einbringen. Rasch soll es also gehen, weshalb der Volkswirtschaftsminister zufrieden bilanzierte.
Ich glaube, wir sind, wie angekündigt, einen wichtigen Schritt weitergekommen heute.
Nebst diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen hat der Bundesrat Maßnahmen beschlossen im Zusammenhang mit dem starken Schweizer Franken, von dem die Schweizer Konsumenten noch gar wenig profitieren. So wird deswegen das Personal bei der Wettbewerbskommission WEKO aufgestockt.
Die WEKO wird aufgefordert, kartellrechtswidrige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Weitergabe von Wechselkursvorteilen zu identifizieren und ihnen auch wirklich nachzugehen. Und nicht nur die WEKO bekommt zusätzliche Kapazitäten, sondern auch der Preisüberwacher bekommt zusätzliche Kapazitäten, damit er in seinem Tätigkeitsbereich Herstellern und Händlern nachgehen kann, die ihre Einkaufsvorteile nicht in genügendem Maße weitergeben.
Schließlich hat sich der Bundesrat auch mit den extrem tiefen Zinsen auseinandergesetzt, da er eine erhöhte Kreditvergabe für Wohnungsimmobilien feststellt. Ab dem nächsten Jahr will er hier Änderungen einbringen. So sollen Hypothekarforderungen, die über die üblichen Tragbarkeitsnormen herausgehen, durch die Banken zusätzlich mit Eigenmitteln unterlegt werden müssen, so Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Wir werden das vorschlagen im Rahmen einer Änderung der Eigenmittelverordnung, um eine allfällige Hypoblase einer allfälligen Base entgegenwirken zu können.
Zudem prüft das Finanzdepartement die Einführung eines Kapitalpuffers, damit die Banken besser gegen eine mögliche Hypoblase gerüstet wären.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Die Regierung ist von verschiedenen Seiten zu Maßnahmen gegen die Frankenstärke gedrängt worden. Wie reagieren Politik und Wirtschaft jetzt auf die bundesrätlichen Beschlüsse? Elisabeth Pestalozzi hat sich umgehört.
Vorbehaltlos hinter den heute beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Exportwirtschaft, des Tourismus und auch von Infrastrukturen steht keine der großen Parteien. Selbst Rudi Noser, Finanzspezialist der FDP, der Partei von Volkswirtschaftsdirektor Schneider-Ammann, sagt zum Paket, es sei zwar im Grundsatz richtig.
Die Bedingung ist, dass es gezielte Maßnahmen sind und gewisse Dinge, die aufgezählt wurden vom Bundesrat, scheinen etwas gießkannenartig. Eben warum man jetzt Infrastruktur in dieses Konzept einbaut, das ist nicht einleuchtend. Die Binnenkonjunktur boomt, ist sogar überhitzt. Das sieht man ja an den Maßnahmen an, wo er gegen die Blase im Immobilienbereich machen will. Also dort braucht es im Moment nicht mehr Stimulation. Es braucht Möglichkeiten für die Exportindustrie und für den Tourismus, sehr selektiv, und der Rest ist nicht nötig.
Fragezeichen hinter die bundesrätlichen Vorschläge setzt auch die CVP. Zwar sei es gut, dass es nun eine Taskforce gäbe. Auch die Revision des Kartellrechts findet Finanzexperte Pirmin Bischof angebracht.
Ich bin skeptisch bei den 2 Milliarden Franken Subventionen, die da angekündigt wurden, denn es handelt sich ja um Subventionen. Die Zustimmung dazu wird sehr stark davon abhängen, wofür dieses Geld verwendet wird.
SVP-Parteipräsident Toni Brunner passen die Vorschläge überhaupt nicht.
So wie es der Bundesrat machen will. Er will nämlich Geld verteilen, das ist zwar populär, aber so wie er das macht, wird das Abgrenzungsprobleme und Ungerechtigkeiten geben. So werden zum Beispiel Exportbetriebe entlastet, aber was ist zum Beispiel mit deren Zulieferern?
Brunner fordert nach wie vor ein sogenanntes Revitalisierungsprogramm. Wenig Begeisterung also bei den bürgerlichen Parteien, Kopfschütteln aber auch bei SP-Nationalrätin Hildegard Fessler. Zwar sei eine Verschärfung des Kartellrechts sicher eine gute Sache und auch die personelle Aufstockung der Wettbewerbskommission und beim Preisüberwacher, aber, sagt Fessler,
ja, ich bin einigermaßen enttäuscht, dass der Bundesrat nichts zur Währungsspekulation machen will. Das ist ja einer der Gründe, warum wir in einer Krisensituation sind. Also offenbar will er nichts wissen von Negativzinsen, von einer Untergrenze beim Wechselkurs Euro-Franken. Das fehlt mir.
Und auch bei den Maßnahmen müsse man dann sehr genau hinschauen. Einfach bedingungslos Geld ausschütten, kommen nicht in Frage. Soweit die Reaktionen aus der Politik. Aber auch die Wirtschaft reagiert nicht viel wohlwollender. Hans-Ulrich Biegler, der Direktor des Gewerbeverbandes.
Wir haben das Gefühl, dass hier der Bundesrat mit den Vorschlägen zur maßlosen Subventionierung den Griff zum Giftschrank hinmacht.
All die Reaktionen zeigen es. Für ein mehrheitsfähiges Paket braucht es vom Bundesrat noch viel Überzeugungsarbeit.
Elisabeth Pestalozzi. 2 Milliarden Investitionen, um die Auswirkungen der Frankenstärke für die Wirtschaft abzufedern, das also will der Bundesrat. Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. 2 Milliarden, ist das nun viel oder wenig?
Es ist sicher ein stattlicher Betrag, gerade wenn wir zurückblicken, Rezession 2008, 2009, da hat der Bundesrat 3 Konjunkturprogramme lanciert für Infrastruktur, für Arbeitslosenprojekte etc. Und diese 3 Konjunkturprogramme zusammen waren in der ähnlichen Größenordnung von eben 2 Milliarden. Im internationalen Vergleich könnte man sagen, ist es eher bescheiden, wenn man hört, die Dutzende und Hunderte von Milliarden, die dort investiert werden. Aber der Bundesrat hat heute sich ein klares psychologisches Signal damit auch gesetzt mit diesem Betrag. Der Bundesrat, er tut etwas.
Aber er blieb ausgesprochen vage dahingehend, wie das Geld denn eingesetzt werden soll.
Ja, da blieben die Aussagen ziemlich schwammig. Er sagte klar, Fokus liegt bei der Exportindustrie und bei der Tourismusbranche, die leiden bekanntlich am stärksten unter der Frankenstärke. Da gibt es zahlreiche Firmen, die zwar noch volle Auftragsbücher haben, also zu tun haben sie, aber sie verdienen nichts mehr oder machen sogar Verlust, wenn sie eben dann ihre Produkte ins Ausland verkaufen. Dort will der Bundesrat ansetzen, wie, ist noch nicht so klar. Dann will er auch langfristige Massnahmen ergreifen, eben Innovation, Forschung stärken. Da geht es wirklich darum, die Schweiz für die Zukunft wettbewerbsfähig fit zu trimmen. Es ist eine breite Palette hier, also angedacht.
Viel angedacht, aber es gibt ja auch schon Spekulationen, was denn der Bundesrat konkret will.
Ja, also im Vorfeld gab es die verschiedene Spekulationen, was man zum Beispiel weiß, ist immerhin so viel, es wird überlegt, dass man die Arbeitgeberbeiträge bei der AHV allenfalls senken könnte. Das werde geprüft, das Problem dort sei, wo grenzt man ab, also welche Firmen sollen dann in diesen Genuss kommen. Das wäre sicher positiv, das würde relativ rasch wirken, das wurde auch im Vorfeld spekuliert, also vielleicht kommt das, aber sonst weiß man noch wenig.
2 Milliarden gegen die Frankenstärke, ein Griff in den Giftschrank, Subventionen hieß es im Beitrag vorher. Reißt das nicht ein großes Loch in den Bundeshaushalt?
Ja, dem Bundesrat kommt zugute, dass er zu vorsichtig budgetiert hat für 2011. Er rechnet mit einem Überschuss von 2,5 Milliarden und da will er jetzt eben 2 Milliarden davon für diese Massnahmen quasi rausnehmen und die investieren. Er betont auch, die Schuldenbremse, die, an der wird nicht gerüttelt, die bleibt gewahrt. Und da muss man schon auch sagen, die Schweiz steht finanziell sehr gut da. Gesunde Staatsfinanzen, das ist auch ein Trumpf, den sie dann allenfalls auch, wenn es nötig werden sollte, noch künftig mal ausspielen könnte, wenn es nötig werden sollte.
Etwas konkreter wurde Evelyn Widmer-Schlumpf bei den Hypotheken. Hier hieß es, der Bundesrat wolle die Anforderungen für die Vergabe von Hypotheken verschärfen. Was bedeutet denn das?
Er setzt bei den Banken an, will es ihnen unattraktiv oder teurer machen, wenn sie da eben übermütig werden bei der Vergabe von Hypotheken. Das ist ja eigentlich ein attraktives Geschäft. Nachfrage gibt's auch genug bei diesen tiefen Zinsen. Aber wenn sie da eben die Belehnungsgrenzen zum Beispiel oder so da Kompromisse eingehen, dann soll das teurer werden. Da müssen die Banken nämlich mehr Eigenkapital für dieses Geschäft unterlegen. Das Ziel ist klar. Man will eine Immobilienblase möglichst verhindern. Denn das wäre in der jetzigen Situation wirklich ganz schwierig, wenn es das gäbe. Ich denke, die Nationalbank, die warnt nicht umsonst seit über einem Jahr immer wieder eindringlich vor eben solche eine Immobilienblase.
Sie sprechen die Nationalbank an, die hat heute ja auch eingegriffen und noch einmal mehr billiges Geld in die Märkte gepumpt. Ist denn da eine Koordination zwischen Nationalbank und Bundesrat erkennbar?
Also jetzt bei der Aktion heute nicht, da hat die Nationalbank, denke ich, schon wirklich unabhängig gehandelt. Aber sie haben natürlich sehr enge Kontakte, schon länger zwischen Bundesrat und Nationalbank. Das zeigt die Aktion auch bei den Immobilienblase, bei der Hypothekenvergabe, dass da jetzt wirklich der Bundesrat quasi ein Anliegen der Nationalbank aufgreift. Dann, was auch auffällt, eine Taskforce wird gebildet zwischen Bund und Nationalbank, die dann administrative Massnahmen diskutieren soll. Stichwort Negativzinsen, Kapitalverkehrskontrollen. Aber insgesamt, das ist eine Gratwanderung, es sind enge Kontakte, aber insgesamt bisher macht die Nationalbank immer noch den Anschein, wirklich unabhängig zu sein.
Aber bei allen Aktivitäten, auch die heutige Intervention der Nationalbank hat eigentlich wenig gebracht. Der Franken kostet in Euro ungefähr so viel wie gestern. Hat die Nationalbank also etwas falsch gemacht?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also gerade wenn man die Intervention, vor allem auch die verschärfte Kommunikation der Nationalbank der letzten 2 Wochen anschaut, da muss man sagen, die Parität zum Euro, die ist wieder außer Reichweite. Wir sind jetzt wieder bei etwa 1,14, 1,15, nicht mehr bei 1:1 Euro-Franken. Das Signal der Notenbank ist angekommen, dass sie nicht länger zuschaut, dass sie auch die Massnahmen im Köcher hat. Also da würde ich schon sagen, das zeigt Wirkung. Heute war die Reaktion einfach eine Enttäuschung, dass nicht noch mehr gekommen ist.
Wenn man jetzt die Massnahmen vom Bundesrat und SNB zusammen anschaut, Welche Mittel hat man denn überhaupt noch in der Hinterhand? Sollte auch das, was man heute beschlossen hat, nichts bringen?
Sie haben durchaus noch Maßnahmen, Bundesrat und Nationalbank. Negativzinsen ist ein Beispiel. Die Nationalbank könnte auch ein Kursziel, quasi eine Schmerzgrenze definieren, Franken, Euro, sagen 1,15, darunter darf er nicht mehr fallen, irgendwie sowas. Sie könnte den Franken an den Euro ganz anbinden. Da müsste dann auch der Bundesrat mit zustimmen, das Gesetz ändern. Im Hypothekarmarkt könnte man weitere Verschärfungen vornehmen. Also ausgeschlossen sind Bundesrat und Nationalbank schon noch nicht.
Einschätzungen und Informationen von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht es weiter mit Barack Obama, der wieder Wahlkämpfer ist, Yvonne, der Kuh, die die Freiheit liebt und Ferne Voltaire, wo neuer Reichtum nicht nur willkommen ist. Zuerst aber Libanon. Dort wurde schon viel über die Anklage wegen des Mordes an Ex-Premier Rafik Hariri spekuliert. Heute nun veröffentlichte das Tribunal in Den Haag die offizielle Anklageschrift. Und die bestätigt, was vorher schon durchgesickert ist. 4 Männer, die der schiitischen Hisbollah angehören, werden des Mordes angeklagt. Im Kontext des arabischen Aufruhrs und besonders der Entwicklung in Syrien sind die Folgen einer Anklage von Hisbollah-Mitgliedern unberechenbar. Aus Beirut, Irene Meyer.
Mustafa Badreddin, Salim Ayash, Hussein Onaisi und Assad Sabra. Diese Männer klagt das internationale Tribunal im Mordfall Rafik Hariri an. Die Namen waren bereits vor Wochen durchgesickert, auch dass sie mit der schiitischen Hisbollah in Verbindung stehen. Die offizielle und heute veröffentlichte Anklageschrift geht aber einen Schritt weiter, sagt Rami Khoury, Publizist des Daily Stars in Beirut.
It mentions specifically that 2 of the people indicted are related or in-laws of Ahmed Mughniyeh.
Es wird ausdrücklich gesagt, 2 der Angeklagten seien verwandt oder verschwägert mit Imad Mughniyeh, dem ermordeten Sicherheitschef der Hisbollah, sagt Khoury. Und weiter in der Anklageschrift, diese beiden seien fähig gewesen, das Attentat gegen Hariri auszuführen, dank ihrer Erfahrung, ihres Trainings und ihrer Mitgliedschaft bei der Hisbollah.
So there's this indirect association now.
Damit ziele die Anklage über die 4 Angeklagten hinaus direkt auf die Hisbollah, auf die schiitische Organisation, sagt Khoury, und das könne weitreichende Folgen haben. Es war lange Zeit die Rede davon, das Tribunal werde, wie es hieß, Individuen anklagen, die nur am Rand mit der Hisbollah zu tun hätten. Was die Beweise der 47 Seiten dicken Anklageschrift wert sind, ist für Laien unmöglich zu beurteilen. Der überwältigende Teil der Anklage beschreibt ein weit verzweigtes Telefonnetz, das die Angeklagten miteinander verbunden habe und das bei der Planung und Ausführung des Attentats eine zentrale Rolle gespielt habe. Das seien nur Indizien, sagen Kritiker. Seit der erste UNO-Ermittler Detlef Melis in seinen Berichten Ähnliches vorgelegt hat, wird dies im Libanon sehr kontrovers diskutiert. Auch die Frage der möglichen Manipulation dieser Telefonindizien müsse beantwortet werden, sagt Omar Nashabe, Journalist bei der Hisbollah-nahen Zeitung Al-Akhbar.
Many agents, suspected agents working for the Israeli intelligence.
Nashabe nimmt Bezug auf die israelischen Spione, die im Libanon in den vergangenen Monaten aufflogen und die an höchsten Stellen in der libanesischen Telekommunikation und in den Mobilfunkgesellschaften saßen. Im Libanon wartet man gespannt auf die Reaktion von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Er anerkennt das Tribunal nicht und er versuchte es, wie er sagte, durch Gegenbeweise zu diskreditieren. Die Hisbollah kämpft um ihre Reputation hier in der Region und um mehr. Das syrische Regime, Unterstützer und Förderer der schiitischen Organisation, bewegt sich dem Abgrund zu, ist mit seinem eigenen Überleben beschäftigt. Mehr noch, die syrische Repression unterminiert Hassan Nasrallahs Glaubwürdigkeit. Er schweigt zu ihr, während er Demokratiebewegungen in Bahrain oder Libyen laut unterstützt. Und nicht Assad und seine Entourage, wie zu Beginn oft vermutet, sitzt nun auf der Anklagebank des Tribunals, sondern Mitglieder der Hisbollah. Das Machtgefüge im aufgewühlten Nahen Osten verschiebt sich. Immer mehr Verbündete wenden sich vom syrischen Regime ab und indirekt so auch von der Hisbollah. Die letzten sind die Palästinenser in Ramallah. Die PLO stellt sich nach dem Beschuss des Palästinenserlagers in Latakia offen gegen Assad. Und der mauert sich ein und wird immer unberechenbarer. Auch für den Libanon, wo viele Angst haben, dass sie mitgerissen werden ins Chaos.
Aus Beirut, Irene Meyer. Bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA dauert es noch über ein Jahr. Doch der Wahlkampf hat im Mittleren Westen schon begonnen, denn die Staaten im weiten, flachen Zentrum des Landes sind besonders umkämpft. Gleich mehrere Bundesstaaten gelten hier als Swing States, könnten also sowohl auf die republikanische wie auf die demokratische Seite kippen. Praktisch alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten sind deshalb schon seit Monaten in dieser Gegend auf Stimmenfang. Und jetzt ist auch Präsident Obama für 3 Tage in Minnesota, Iowa und Illinois unterwegs und wirbt für sich und seine Politik. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Der mittlere Westen ist die Kornkammer der USA. Alte Wahrheiten aus dem bäuerlichen Leben verstehen hier alle.
We can't eat our seed corn.
Wir dürfen unser Saatgut nicht aufessen, beschwört Präsident Obama seine Zuhörer in Piosta, Iowa, und meint, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauche es Investitionen ins Erziehungswesen, in die Infrastruktur, in Zukunftstechnologien. Nur so könnten die USA langfristig gedeihen und sofort neue Arbeitsplätze schaffen.
And our job is not finished until every single American who's looking for a job can find a job.
Die hohe Arbeitslosigkeit von immer noch offiziell über 9% ist laut allen Umfragen das drängendste Problem der Amerikanerinnen und Amerikaner. In Washington aber hat die Debatte um die hohe Staatsverschuldung alles andere verdrängt. Sparen, sparen, sparen heißt die Devise der Republikaner und ja, keine neuen Einnahmen für den Staat. Das machten letzte Woche sämtliche republikanischen Präsidentschaftskandidaten klar an ihrer Fernsehdebatte aus dem Hilton Coliseum in Ames, Iowa.
I'm going to ask a question to everyone here on the stage. Say you had a deal. A real spending cuts deal. 10-1, as Byron said.
Angenommen, es läge ein Deal auf dem Tisch zur Sanierung der Staatsfinanzen, leitete der Moderator seine Frage ein. Ein Deal mit 10-mal mehr Ausgabenkürzungen als mit neuen Einnahmen. Wer von Ihnen würde selbst diesen Vorschlag zurückweisen?
When you raise your hand, if you feel so strongly about not raising taxes, you'd walk away on the
5-6 Hände schossen sofort in die Höhe, und als der Applaus des aus lauter Republikanern bestehenden Publikums einsetzte, gab es auch für die anderen kein Halten mehr. Sämtliche 8 Präsidentschaftskandidaten auf dem Podium winkten in die Kameras und gelobten so, auf gar keinen Fall neuen Steuern zuzustimmen. Die eigene Basis war damit gewiss zufriedengestellt. Wie solch Rechtsaußendogmatismus im ganzen Volk ankommt, ist allerdings eine andere Frage. Präsident Obama jedenfalls freute sich über den Steilpass seiner Konkurrenten.
I mean, that's just not common sense. Ronald Reagan?
Das hat doch mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun. Selbst Ronald Reagan hat mehr Einnahmen für den Staat zugestimmt. Und die beiden Bushs und Bill Clinton, alle haben verstanden, dass es einen ausgewogenen Ansatz braucht, um das Defizit und das Schuldenproblem zu lösen.
All of them understood that you have to take a balanced approach to solving our deficit and debt problems.
Ausgewogen heißt für Präsident Obama zwar harte Sparanstrengungen durchziehen, aber den Allerreichsten im Land auch etwas höhere Steuern auferlegen. Ein Vorschlag, den selbst Betroffene vernünftig finden. Er und seine Freunde seien lang genug vom Parlament verhätschelt worden, meinte etwa Multimilliardär Warren Buffett am Montag in der New York Times. Alle in diesem Land verdankten ihr Glück ja auch den anderen, doppelte er gestern im Fernsehen nach.
Everybody in this country owes their good fortune in some way to the rest of the country.
Das gibt Obamas Demokraten Rückenwind, Anschub, den sie dringend benötigen und den Präsident Obama mit seiner Tour durch den mittleren Westen nutzen will. Denn hier leben besonders viele parteiunabhängige Leute und die entscheiden die Wahlen. Ob Präsident Obama im November 2012 eine zweite Amtszeit gewinnt, hängt sehr stark von den Wechselwählerinnen und Wählern in Iowa, in Wisconsin oder Ohio ab. Deshalb findet man schon jetzt alle politischen Schwergewichte auf Veranstaltungen irgendwo in den Weiten des mittleren Westens.
USA-Korrespondent Max Ackermann. Yvonne hat geschafft, wovon viele Stars und Sternchen nur träumen können. Spiegel und Stern, ZDF und RTL, ja sogar der britische Guardian und die New York Times haben über sie berichtet. Yvonne ist 6, braun-weiß gescheckt. Yvonne ist eine Kuh. Ende Mai hätte sie geschlachtet werden sollen, doch sie büchste aus und streift seither durch oberbayerische Wälder. Jeder Versuch, sie einzufangen, ist bislang fehlgeschlagen. Ein Tierschutzverein hat die Abwesende nun gekauft, um zu vermeiden, dass sie getötet wird. Ich habe mit Florian Werner versucht, das Wesen des Rindviehs etwas zu ergründen. Er hat ein preisgekröntes Sachbuch über Leben, Werk und Wirkung der Kuh geschrieben. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob das so außergewöhnlich sei, dass eine Kuh ihre eigenen Wege geht.
Das ist
natürlich zumindest in unserer heutigen Welt, wo dem Kühen doch ein ganz bestimmter Platz eben im Stall, auf dem Hof, hinter Gattern zugewiesen ist, doch sehr ungewöhnlich. Das passiert nicht oft, sonst wäre das sicherlich so eine Meldung wert, wenn mal eine Kuh ausnahmsweise ausbüchst.
Yvonne hätte ja zur Schlachtbank geführt werden sollen. Haben denn diese Tiere für sowas einen sechsten Sinn?
Ich glaube schon, dass Kühe weitaus intelligenter, klüger und sensibler sind, als man ihnen das normalerweise zugesteht, wenn man von der dummen Kuh spricht. Ob das jetzt wirklich der Grund war, dass sie da schon witterte, dass sie zur Schlachtbank muss, das wage ich zu bezweifeln. Es ist, glaube ich, eher so, wenn die Kühe aus dem Transporter dort ankommen und die Rampe sehen, den Geruch natürlich der anderen toten Tiere, das merken sie natürlich ganz genau. Aber ob das bei Yvonne der Fall war, glaube ich nicht. Ich glaube, es war eher so, dass sie wirklich ein Freiheitsbedürfnis in dem Moment verspürte.
Aber Sie merken schon auch, wenn der Transporter da auf den Hof rauffährt, dass das möglicherweise gefährlich werden könnte.
Das glaube ich schon, aber Kühe sind ja doch relativ leicht offensichtlich zu beherrschen. Also sind natürlich seit fast 10.000 Jahren immer daraufhin domestiziert und ausgewählt worden, dass sie besonders schlagtolerant sind, dass sie recht devot und gehorsam sind. Also vom Auerochsen, diesem extrem wilden Urrind, bis zur heutigen Hauskuh ist es ja doch ein sehr, sehr weiter Weg. Und ich glaube, diese jahrtausendlange Zucht hat natürlich ihre Spuren hinterlassen und aus der Kuh eben ein doch sehr duldsames, gefügiges Tier gemacht.
Und wie lange kann denn so ein gefügiges Tier in freier Wildbahn überhaupt überleben?
Also man geht davon aus, dass die Kuh jetzt bis zum Winter, solange es noch genügend Gras gibt und Laub und was sie so fressen kann, gut überleben kann. Danach, wenn sie sich vielleicht an die Bestände, die eigentlich für die Rehe und Hirsche und andere Wildtiere gedacht sind, ranmacht, könnte sie auch den Winter überstehen. Also das kann schon eine Weile sein. Die scheint ja auch ein recht pfiffiges Tier zu sein, diese Yvonne.
Und kann dieses pfiffige Tier denn auch für Menschen gefährlich werden?
Ich glaube eigentlich in der Regel nicht. Man hat ja auch gemerkt, Yvonne ist wochenlang unbehelligt durch die oberbayerischen Wälder und Wiesen gestreift. Und in dem Moment, wo sie dann zufällig mal einem deutschen Polizeiauto vor den Kotflügel lief und es fast einem Unfall gekommen wäre, da sollte sie dann plötzlich eben abgeschossen werden und stellte plötzlich eine Bedrohung dar. Aber eigentlich sind das doch sehr freundliche Tiere. Dafür, dass sie sehr stark und wehrhaft sind, ist eigentlich erstaunlich, wie selten sie wirklich ausbrechen oder sich gegen den Menschen wenden.
Man hat ja viel unternommen, um dieses Tier einzufangen. Unter anderem hätte Ernstl ein 1000 Kilogramm schwerer Prachtsochse sie anlocken sollen. Geklappt hat's allerdings nicht. Aber sind Kühe denn im Allgemeinen so verführbar?
Ach, die sind natürlich schon, die riechen ja wirklich sehr, sehr gut. Und es wurde ja auch versucht, indem man eine ihrer Schwestern und eines ihrer Kälber in den Wald gebracht hat, sie auch dadurch anzulocken. Das merken die schon. Sie sind ja auch sehr soziale Tiere. Sie wollen natürlich Gesellschaft. Und sie wittern sicherlich auch so einen Bullen in ihrer Nähe. Wobei ich jetzt erfahren habe, dass dieser Ernstl kastriert worden sei, wo ich mich dann frage, wie das eigentlich hätte klappen sollen. Also inwieweit das ein bisschen Wunschdenken oder auch für die Presse war, dass da dieser ehemalige Bulle, jetzt nur noch Ochse, ihr da vorgeführt wurde.
Und das merkt eine Kuh wie Yvonne, dass das kein richtiger Bulle mehr ist, sondern nur noch ein Öchschen?
Ach, ich denke, wenn man ihr ein bisschen Zeit gibt, dann wird sie das entweder sehen oder schon riechen, ob da die entsprechenden Hormone da eben da sind oder nicht. Aber ob es jetzt daran gescheitert ist oder nicht, das vermag ich nicht genau zu sagen, ehrlich gesagt.
Florian Werner, mindestens so faszinierend wie das Verhalten von Yvonne ist ja eigentlich das Verhalten der Menschen. Medien rund um die Erde berichten über eine ausgebüxte oberbayerische Kuh. Ist das in Ihren Augen ein Zeichen für eine besondere Beziehung, die wir zu diesen Tieren haben?
Ich glaube schon. Die Kuh ist natürlich wirklich die älteste Freundin des Menschen sozusagen. Ich habe eigentlich zwei Theorien dazu, weshalb das gerade so faszinierend ist mit Yvonne. Das eine ist, es gibt jetzt auch seit einigen Tagen einen Volksmusiksong, der heißt auch Yvonne die Kuh, da wird gesungen, Mu, Mu, ich bin die Kuh und habe ein Herz, genau wie du. Ich glaube, daran sieht man schon, dass wir gerade die Haustiere, die uns irgendwie nahestehen, sehr, sehr gerne vermenschlichen und uns irgendwie in ihnen spiegeln. Und ich glaube, wir möchten schon gerne, also das ist so ein romantischer Impuls, dass wir auch gerne möchten, dass so eine Kuh mal ausbricht aus ihren Zwängen, genauso wie wir vielleicht auch ausbrechen möchten aus unserem eigenen Alltagstrott. Und ich glaube, das Zweite ist, dass aus dieser ganzen Yvonne-Geschichte auch ein ja, latentes Schuldgefühl spricht gegenüber der geschundenen Kreatur. Denn wir wollen natürlich nicht, dass die 1,3 Milliarden Rinder, die auf der Erde weiden und die wir halten, dass die alle ausbrechen und sich gegen uns wenden. Aber wenn so eine Kuh das mal macht und mal zeigt, ach, ich möchte auch ein freies Leben führen, dann darf sie irgendwie stellvertretend für all die anderen Kühe, die eben in Schlachthöfen sterben müssen, die tagtäglich gemolken werden in den Milchfabriken, dann darf sie das auch mal ausleben und uns vielleicht ein bisschen ein besseres Gewissen geben. Tja, dass wir vor dem Fernseher unser Steak essen und dieser possierlichen Kuh bei ihren Freiheitsbemühungen zugucken.
Florian Werner, er ist Autor des Buchs Die Kuh, Leben, Werk und Wirkung. Die Schweiz verändert sich und damit verändert sich die Heimat von vielen Menschen. Das ist Thema unserer Sommerserie Heimatwandel. Doch Veränderungen in der Schweiz verändern zum Teil auch das grenznahe Ausland. Ganz besonders gilt das in der Region rund um den Kanton Genf. Sie wächst immer mehr zu einer grenzübergreifenden Agglomeration zusammen. Und weil immer mehr Menschen in Genf arbeiten, aber im grenznahen Frankreich wohnen, steigen dort die Lebenskosten. Und wer sich das leisten will, braucht wiederum ein hohes Schweizer Einkommen. Und so pendeln immer mehr Leute zwischen zwei Heimaten. So auch im französischen Grenzstädtchen Ferney-Voltaire. Patrick Müllhauser war dort.
Der Bus passiert bei Grand-Saconnet die deutsch-französische Grenze. 20 Minuten sind es vom Bahnhof Genf bis nach Ferney-Voltaire in Frankreich. Hier hat im 18. Jahrhundert der französische Aufklärer Voltaire gelebt. Es regnet in Strömen. Peter Losli schreitet hinauf zum Château Voltaire. Auf dessen Spuren zog der gebürtige Basler in den 80er Jahren hierher.
Der intellektuelle Hintergrund ist hier mehr als nur spannend, wenn man hierher zieht.
Der Voltaire-Kenner Peter Losli ist nicht nur wegen des französischen Aufklärers nach Ferney-Voltaire gezügelt, sondern suchte hier auch eine neue Heimat.
Ich fühle mich also weder als Heimweh-Basler noch als Exil-Basler.
Heimweh verspürt er keines. Er hat sich hier eine eigene Existenz aufgebaut, als freischaffender Übersetzer. Nur etwas trübt die Idylle. Sein Dorf Ferney-Voltaire habe sich in den letzten Jahren in eine Kleinstadt verwandelt.
Was problematisch geworden ist, ist dieser Wildwuchs, diese Verstädterung.
Die Nähe zu den internationalen Organisationen in Genf lockt Leute aus ganz Frankreich und der Welt nach Ferney-Voltaire. Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit ziehen auch immer mehr Schweizer in die französischen Grenzgemeinden wie Ferney-Voltaire, auf der Suche nach günstigem Wohnraum. Rund 25.000 Schweizer leben bereits im grenznahen Frankreich, ganz zu schweigen von denen, die sich nicht offiziell registrieren lassen. Inzwischen hat sich das Wetter gebessert. In den Bäumen zwitschern Vögel. Vor dem Rathaus fahren Autos vorbei. Christine Franke ist stellvertretende Gemeindepräsidentin von Ferney-Voltaire. Die Nähe zu Genf habe ihre Kehrseite. Der Druck auf den Immobilienmarkt sei enorm, erklärt Franke.
Vu notre situation juste à la frontière avec une très bonne liaison maintenant avec les transports publics pour Genève.
Einfamilienhäuser würden keine mehr bewilligt. Künftig dürfe nur noch verdichtet gebaut werden, sagt die Vizegemeindepräsidentin.
Donc on va dans l'avenir construire exclusivement du logement collectif.
Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor enorm groß. Die Immobilienpreise steigen ständig, wie auch allgemein die Lebenskosten. Lehrer, Pösteler oder Verkäufer, Menschen mit französischen Löhnen hätten es zusehends schwer hier, erklärt Franke. Kein Wunder, sucht auch die lokale Bevölkerung Arbeitsstellen in der Schweiz. Über die Hälfte der Einwohner von Ferney-Voltaire arbeitet inzwischen in Genf. Alle hier lebten mit zwei Portemonnaies, eines mit Euro, eines mit Schweizer Franken. Auch Christine Franke hatte lange beim Internationalen Roten Kreuz in Genf gearbeitet. Die Schweiz sei so nah, sie bade im Genfersee, wandere in den Schweizer Bergen.
Géographiquement, on est vraiment dans la même région et je me sens effectivement plus à l'étranger qu'à Paris qu'à Genève, paradoxalement.
Sie fühle sich heute in Paris mehr im Ausland als in Genf, sagt die Französin. Im Café du Soleil, das Wachstum seiner Gemeinde bereitet auch Peter Losli Sorgen.
Man kann natürlich nicht so die Sache dem Zufall überlassen, sonst gibt es hier eine Entwicklung, die in ein Chaos führen würde.
Genf müsste mehr Wohnraum schaffen. Doch das ist nicht so rasch realisierbar. Bauland fehle und geplante Projekte verzögern sich aufgrund von Einsprachen. Das Problem müsse grenzübergreifend gelöst werden, ist Losli überzeugt.
Diese beiden Gebiete sind total ineinander verquickt und man kann die Entwicklung der französischen Grenzregion nicht mehr abkommeln von der, was in Genf läuft und umgekehrt heutzutage.
Auch deshalb hat sich Doppelbürger Losli entschieden, im Herbst als Auslandschweizer in der Schweiz für den Nationalrat zu kandidieren, für die Grüne Partei. Die französische und schweizerische Kultur einander näher bringen, sei sein Ziel. Er sehe sich als eine Art Kulturvermittler.
Tönt ein bisschen großspurig. Ich fahre einfach da hin und her mit einem Fahrrad und kläre den Leuten auf beiden Seiten, wie das funktioniert.
Trotz Zusammenschmelzen der Region bestünden nach wie vor Unterschiede, gerade im politischen Leben.
In der Schweiz sucht man primär, bevor man irgendein Projekt in Angriff nimmt, den Konsens, wohingegen in Frankreich der Konflikt viel länger toleriert wird, bis man dann auch sich für ein Projekt entscheidet.
Und Frankreich sei viel zentralistischer organisiert. Für seine Schweizer Kollegen sei beispielsweise nur schwer nachvollziehbar, welch großen Platz die Präsidentschaftswahlen von nächstem Jahr in den Medien einnehmen.
In dieser Beziehung lebt man in Frankreich noch bis zu einem gewissen Grade in einer Art Monarchie.
Ganz im Zeichen der Aufklärung hofft Peter Losli, dass die Menschen staatliche Grenzen überwinden und zu Weltbürgern würden. So wie sein großes Vorbild Voltaire und er.
Ich fühle mich vollkommen zu Hause in der Schweiz und in Frankreich. Überall.
Das war Patrick Mühlhausers Beitrag aus Ferne Voltaire. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.